Deutschlandfunk, das war der Tag.
Dazu begrüßt sie Sarah Zerbak. Schönen guten Abend. Eine Waffenruhe im syrischen Idlib. Darauf konnten sich der russische und der türkische Präsident einigen. Also auf eine Waffenruhe, die eigentlich schon gilt, aber immer wieder gebrochen wird. Von Truppen, die Russland unterstützt, und von Truppen, die die Türkei unterstützt. Was die Einigung also wert ist, gleich mehr dazu. Einen Tag nach der zentralen Trauerfeier in Hanau hat heute der Bundestag der Opfer des rechtsextremen Anschlags gedacht.
Wir trauern um Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Hashemi, Mercedes Kiapaç, Hamza Kenan Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Şoracoğlu, Fahad Ünvar, Karloyan Velkov. Wir gedenken der Mutter des Attentäters, getötet vom eigenen Sohn.
Gedenken, Betroffenheit, aber auch das hat der Bundestagspräsident deutlich gemacht heute, reicht längst nicht mehr. Etwas tun gegen die Gefahr durch Terror von rechts. Aber was? Fragen gleich an den Rechtsextremismusforscher Hajo Funke. Und die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle steigt auch in Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen nimmt es aber laut einer aktuellen Umfrage gelassen. Auch dazu gleich mehr im Journal vor Mitternacht. Seit fast 9 Jahren herrscht Bürgerkrieg in Syrien. Die Provinz Idlib gilt dabei als letzte Bastion der Rebellen im Kampf gegen den syrischen Präsidenten, der angekündigt hat, das ganze Land zurückzuerobern. Beide Seiten haben in diesem blutigen Konflikt mächtige Verbündete. Russland unterstützt Präsident Assad, die Türkei die Rebellen in Idlib. Trotz der aktuellen Waffenruhe gehen die Gefechte aber weiter und die Sorgen wachsen, dass dieser Stellvertreterkrieg vollständig eskaliert. Krisentreffen, also heute in Moskau. Dort haben sich die Präsidenten beider Schutzmächte zu Verhandlungen getroffen und sich erneut auf eine Waffenruhe geeinigt, die bereits in knapp einer Stunde in Kraft treten soll. Tilko Gries mit den Einzelheiten.
Der russische Außenminister Lavrov übernahm die Aufgabe, die Details zu erklären. Beide Seiten seien übereingekommen. Erstens, alle Kampfhandlungen entlang der existierenden Konfliktlinie in der Deeskalationszone von Idlib zu beenden, von 0.01 Uhr an am 6. März 2020. Zweitens, einen Sicherheitskorridor aufzubauen mit der Breite von 6 Kilometern nach Norden und 6 Kilometern nach Süden, ausgehend von der Fernstraße M4. Diese Fernstraße führt südlich von Idlib mit einigen Kurven ungefähr von Osten nach Westen. Lavrov kann so verstanden werden, dass auf einem bestimmten Abschnitt dieser Trasse ab dem 15. März türkisch-russische Patrouillen stattfinden sollen. Auf viele Details haben sich beide Seiten in Moskau nicht einigen können, weshalb es nun Aufgabe der Verteidigungsministerien sei, diese auszuarbeiten. Die hätten dafür, so Lavrov, 7 Tage Zeit. Damit wird die Trasse M4 zu einer Trennlinie zwischen dem Einflussbereich der türkischen Armee und den syrischen Regierungstruppen. Das bedeutet wohl auch, dass die Gebiete südlich dieser Trasse nun in die Hände Assads fallen. Das kann als Erfolg für den Präsidenten Syriens gewertet werden. Auf der anderen Seite erhält der nicht die Kontrolle über die Fernstraße M4. Dieses Ziel hat Assad, der in Moskau nicht mit am Tisch saß, also nicht erreicht. Schaut man auf die Details der Vereinbarungen von Moskau, fallen auch die Differenzen ins Auge. Erdogan und Putin betonten zwar, sie hielten an der Vereinbarung von Sotschi fest. Darin hatten sich beide Seiten im September 2018 dazu bekannt, der Türkei eine Einflusszone zuzugestehen. Ankara hatte jedoch auch zugesagt, Extremisten von anderen Kämpfern zu trennen und dafür zu sorgen, dass schwere Waffen aus der Region verschwinden. All das ist nicht geschehen. Dieser Streitpunkt wurde auch in Moskau nun nicht gelöst. Im Gegenteil kündigte Erdogan an, auf Angriffe der syrischen Armee werde die türkische Armee auch künftig antworten. Syrien halte sich nicht an seine Zusagen. Hier ist Erdogan zu hören in der Übersetzung im russischen Staatsfernsehen. Die Angriffe der Regimetruppen haben zugenommen, was unter der Zivilbevölkerung zu Verlusten führte und die Vereinbarung von Sotschi über Idlib gebrochen hat. Erdogan sprach mehrmals vom Regime, wenn von der Regierung Syriens die Rede war. Eine ähnlich negative Wortwahl nahm der russische Präsident Wladimir Putin nicht vor. Er hob dagegen hervor, die territoriale Einheit Syriens sei sicherzustellen. Unklar ist und bleibt, wie sich dieses Ziel mit der Präsenz türkischer Truppen in Syrien vertragen soll. Der türkische Präsident trat der Argumentation Syriens und Russlands entgegen, Die Region Idlib sei ein Hort von Terroristen. In dieser Region leben 4 Millionen Menschen. Und zu erklären, dass diese 4 Millionen Menschen Terroristen sind und sie zu bombardieren, das ist inakzeptabel. Und so bleibt der Eindruck, dass zwar 6 Stunden lang verhandelt wurde, davon etwa die Hälfte der Zeit unter 4 Augen plus Übersetzer, doch ist es, wie es schon häufig nach solchen Verhandlungen war, ob in Sotschi oder in Moskau oder in der Türkei, wichtige Fragen wurden nicht gelöst. Die Türkei und Russland haben sie vertagt.
Tilko Gries mit den Ergebnissen des Treffens in Moskau. Und zu den ungelösten Fragen dort gehört auch eine Schutzzone in der Region, um syrische Flüchtlinge zu schützen und zu versorgen. Die fordert ja die Bundesregierung und diskutiert wurde diese Option heute auch von den EU-Außenministern. In Zagreb haben die außerdem beraten, wie die Europäische Union eine aktivere Rolle einnehmen könnte, um den Syrienkrieg zu befrieden und damit auch Fluchtursachen einzudämmen. Bettina Klein berichtet.
Es braucht einen Raum, um den Menschen zu helfen und Sicherheitsgarantien, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas auf die Frage nach einer Sicherheitszone für Syrien.
Diese Sicherheitsgarantien muss Russland geben und muss seinen Einfluss gegenüber dem Assad-Regime nutzen, damit es diese Sicherheitsgarantien gibt. Wir brauchen auch Raum und Platz, um humanitär zu helfen.
Wir brauchen eine Konkretisierung unserer Russland-Strategie, eine Bestandsaufnahme, was geht und was nicht geht und womit zu rechnen ist, so Heiko Maas zu Beginn des informellen Außenministertreffens westlich von Zagreb. Die bisherige Strategie zu Russland stammt von 2016 und der damaligen Außenbeauftragten Mogherini. Sie setzte in 5 Punkten sowohl auf Abgrenzung zu Russland als auch auf Kooperation in ausgewählten Bereichen der Außenpolitik, wenn es der Europäischen Union nützt. Dies ist der Beginn von Diskussionen, ein einheitlicher Standpunkt dazu ist im Augenblick noch nicht erkennbar. Ähnliches gilt auch für die Türkei. Die Aktionen im Norden Syriens haben das Verhältnis zur Europäischen Union belastet.
Auch die Entwicklung der Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze ist eine, die von der Europäischen Union nicht einfach so hingenommen werden kann. Wir sind bereit, unsere Verpflichtungen aus dem EU-Türkei-Abkommen zu erfüllen. Die Türkei muss das auch sein. Trotzdem wollen wir, dass die Türkei auch den Blick nach Europa im Auge behält und es eine Westbindung der Türkei gibt.
Die Außenminister sprechen heute über die Beziehungen zu beiden Ländern, bevor sie eventuell morgen beim formellen Teil des Treffens Beschlüsse fassen. Dann steht das Thema Syrien und Türkei ausdrücklich auf der Tagesordnung. Wir reden nicht über Sanktionen, stellte der EU-Außenbeauftragte Borrell klar. Wir reden über einen Waffenstillstand und über Kooperation.
We are not talking about sanctions. We are talking about ceasefires and cooperation.
Die Idee einer Flugverbotszone wurde von Josep Borrell als Außenbeauftragtem ausdrücklich unterstützt, auch wenn es noch keine gemeinsame Position der EU-27 gibt, die darüber erst noch diskutieren müssen.
We should create a buffer zone.
Wir sollten eine Pufferzone im Luftraum einrichten, um die militärischen Angriffe dort zu unterbinden. So Borrell, wir müssen tun, was wir können, um den Krieg zu beenden. Und das wäre ein guter Beitrag.
Wir müssen tun, was wir können, um den Krieg zu war in Syria, and this would be a good contribution to it.
Doch die Europäische Union als Institution kommt für ihn dabei nicht in Frage. Dies müsse von der NATO übernommen werden, in der die meisten EU-Staaten Mitglied sind, oder von den Vereinten Nationen.
We would like to speak the language of power, but for the time being we cannot do deciding this by our own.
Wir würden gern die Sprache der Macht sprechen, aber zu diesem Zeitpunkt können wir das nicht selbst entscheiden. Insgesamt scheint die Diskussion über eine solche Sicherheits- oder Schutzzone noch nicht ausgereift. Auch wenn einige, wie der niederländische Außenminister Blok, eine Schutzzone mit UNO-Mandat für die Ideallösung halten. Was, wenn Russland sich weiterhin dagegen wendet und auch im Sicherheitsrat eine solche Lösung nicht mitträgt?
Bettina Klein berichtete. Und vor der eskalierenden Gewalt in Idlib flieht seit September, Dezember fast 1 Million Menschen. Der Weg in die Türkei ist nicht weit und viele von ihnen versuchen es dann weiter Richtung Europa. Seit die Türkei sie daran nicht mehr hindert, seit Ende der vergangenen Woche, haben sich mehrere Tausend an der türkisch-griechischen Grenze eingefunden, werden dort mit aller Härte zurückgedrängt und harren unter katastrophalen humanitären Bedingungen aus. Darunter viele Minderjährige, viele Kinder. Christian Buttgereit berichtet.
Eine staubige Straße am Rande des Dorfes Karaac, nur einen Steinwurf vom Grenzfluss Evros entfernt. Mopeds und Pferdefuhrwerke wirbeln Staub auf. Am Wegesrand haben sich einige Händler platziert, so wie der 31-jährige Jakub. Das sind Matratzen, wasserfest, für 40 Lira das Stück. Ich habe bisher ungefähr 100 davon verkauft. Ich hatte auch 3 Personenzelte, die sind aber ausverkauft. Die brauchen sie, haben die Flüchtlinge gesagt. Eigentlich brauchen wir alles, meint Ali Reza, der vor 4 Jahren aus Afghanistan in die Türkei kam und nun im Grenzstreifen zwischen der Türkei und Griechenland festsitzt. Ich wollte nur nach Griechenland, aber seit 4-5 Tagen bin ich hier in diesem Krieg. Im Lager ist es schwierig, es gibt keine richtigen Toiletten und es sind dort Diebe. Ich bin krank, aber sie geben mir keine Medikamente. Sie geben uns nicht genug Brot. Deshalb habe ich hier welches gekauft. Das Angebot der fliegenden Händler reicht von Obst und Gemüse bis hin zu einfachen Teppichen und Plastikplanen gegen den Regen. Es duftet nach gebratenen Hackbällchen. Wir verkaufen Köfte im halben Brot für 10 Lira. Ayran gibt es umsonst. Wir sind erst heute aus Istanbul gekommen. Das Geschäft läuft gut, Gott sei Dank. Wer wie Matratzenhändler Jakub schon von Anfang an hier ist, durfte seinen Verkaufsstand im Grenzstreifen aufbauen. Als dann von griechischer Seite geschossen wurde, haben die türkischen Sicherheitskräfte uns Türken aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, um uns nicht zu gefährden. Deshalb stehen wir Verkäufer nun ein paar Kilometer entfernt. Die Sicherheit an der Grenze war auch das Hauptanliegen des türkischen Innenministers Süleyman Soylu bei seinem Besuch in der Region am Vormittag. Er wiederholte den Vorwurf, griechische Grenzschützer hätten mehrere Migranten getötet und viele weitere verletzt. In den umliegenden Krankenhäusern werden zurzeit 164 Flüchtlinge behandelt, die infolge menschenunwürdiger Handlungen traumatisiert und verletzt wurden. Vor allem Flüchtlinge, die es zwischendurch schon mal auf die griechische Seite geschafft hatten, berichten von Gewalt. Sie seien erst verprügelt worden, dann habe man ihnen ihre Wertsachen abgenommen und sie wieder in die Türkei verfrachtet. Solche Vorkommnisse werde die Türkei künftig verhindern, kündigte Innenminister Soylu an. Ab sofort schicken wir 1000 Spezialkräfte der Polizei an den Evros mit voller Ausrüstung und Schlauchbooten. Sie werden dort nicht länger zulassen, dass Flüchtlinge misshandelt werden. Sie sollen völkerrechtswidrige Handlungen und Pushbacks an unserem Grenzverlauf verhindern. Eine direkte Konfrontation türkischer und griechischer Grenzschützer wird damit wahrscheinlicher. Eine Entspannung der Situation eher nicht. Händler Jakub rechnet deshalb damit, dass seine Geschäfte noch einige Zeit weitergehen. Die Migranten richten sich hier häuslich ein. Deshalb denke ich, dass sie noch einen Monat oder vielleicht sogar länger hier sein werden. Wie viele Flüchtlinge sich im Grenzstreifen befinden, darüber gehen die Angaben weit auseinander. Während der türkische Innenminister von mehr als 130.000 spricht, gehen sowohl die griechische Regierung als auch die Vereinten Nationen von rund 13.000 aus.
Christian Buttgereit war das über die Lage der Flüchtenden an der türkisch-griechischen Grenze. 23 Uhr und gleich 23 Minuten ist es. Sie hören das Journal vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. 2 Wochen nach dem rechtsextremen Terroranschlag in Hanau und einen Tag nach der zentralen Gedenkfeier dort hat auch der Bundestag der Opfer dieser rassistisch motivierten Tat gedacht. Und er hat über Ursachen und Konsequenzen debattiert. Und so ist diese Debatte auch wenig nachdenklich ausgefallen, sondern wurde mit aller Schärfe geführt, wie Gudula Geuter berichtet.
Mehr als 10 Minuten lang setzte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Agenda für eine komplexe Debatte einen Tag nach der Trauerfeier in Hanau. Mit dem Gedenken an die namentlich genannten Opfer, mit Fragen zum Zustand der Gesellschaft, in der sich manche überfordert fühlten, mit der Frage, wie heute diskutiert würde, hätte es sich in Hanau nicht um einen rechtsextremistischen, sondern um einen islamistischen Anschlag gehandelt. Und mit der Feststellung:
Betroffenheit reicht längst nicht mehr. Hanau fordert vor allem Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit vom Staat, der sich eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben.
Bundesinnenminister Horst Seehofer verwies auf die rechtsextremistischen Gewalttaten in Deutschland in den vergangenen Monaten, auf aufgefundene Waffen und Sprengstoff und zog das Fazit:
Die höchste Bedrohung in unserem Lande geht vom Rechtsextremismus aus. Und man kann ihn nicht damit diese Bedrohung relativieren, indem man sagt, wir haben ja auch Linksextremismus. Der Rechtsextremismus, der Rechtsterrorismus, der Antisemitismus sind die höchste Gefährdung unseres freiheitlichen Rechtsstaates.
Bijan Dirsaray hätte noch vor Jahren Deutschlands Weltoffenheit betont, berichtete der FDP-Abgeordnete, um heute hinzuzufügen:
Ich spüre zum ersten Mal seit langem, dass Menschen in diesem Land zu Recht Angst vor der Zukunft haben.
Sie hätten Angst, das hätten ihr auch Hinterbliebene in Hanau gesagt, gab Bundesjustizministerin Christine Lambrecht wieder.
Und ich würde gerne hier stehen als Justizministerin und all diesen Menschen, die jetzt Angst haben in diesem Land, und all diesen Menschen versprechen, dass sich ein solch unermessliches Leid nicht mehr wiederholt. Aber ich kann das nicht. Dafür ist die rechtsterroristische Bedrohung zu groß. Und dafür ist der Rassismus zu weit in unsere Gesellschaft vorgedrungen. Aber eines kann ich allerdings Ihnen versichern. Wir nehmen den Kampf gegen diese Bedrohung auf.
Wie auch Horst Seehofer zählte sie die beschlossenen und angestoßenen jüngsten Gesetzesverschärfungen auf. Wie fast allen anderen, so ging es aber auch ihr um das Klima in der Gesellschaft und auch im Bundestag. Auch hier hatte Wolfgang Schäuble den Ton gesetzt.
Gewählte Repräsentanten stehen in der besonderen Verantwortung, sich von extremistischen und rassistischen Ausfällen nicht nur verbal zu distanzieren, sondern deren Urheber konsequent dort zu verorten, wo sie stehen, jenseits jedes bürgerlichen Anstands und außerhalb unserer demokratischen Ordnung.
Die Redner der AfD entschieden sich für das Gegenteil, so Gottfried Curiot, der Wahnvorstellungen des mutmaßlichen Täters wiedergab und hinzufügte:
Diese krankhafte Übersteigerung, das ist gerade das Wahnhafte. Der geistig gesunde Mensch reagiert auf Missstände, indem er die AfD wählt.
Und Roland Hartwig, der befand:
Es ist doch schön, nicht wahr, wenn man einen gemeinsamen Feind hat und sich auch einig ist, wo man ihn suchen muss, nämlich rechts. Extremismus aber entwickelt sich an allen Rändern, rechts ebenso wie links.
Nicht angemessen nannte das etwa SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der Anteilnahme vermisste. Und Stefan Thome von der FDP nannte Curios Abgrenzung zwischen geistiger Verwirrung und Extremismus abenteuerlich.
Nein, wenn man das Manifest des Täters von Hanau liest, seine Auslöschungsfantasien, ja was soll denn noch rassistisch sein, rechtsextremistisch, wenn nicht dieser Täter?
Einige Redner erinnerten sehr konkret an die Opfer von Hanau, darunter Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
Und sie alle hatten nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht. Sie alle fehlen. Und sie werden im Übrigen auch noch fehlen, wenn diese Debatte längst vorbei ist und wir uns anderen Themen zugewandt haben.
Gudula Geuter über Hanau und die Folgen für den Kampf gegen rechten Terror. Thema war das heute im Bundestag. Und am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Hajo Funke, lange Jahre Professor an der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Guten Abend, Herr Funke.
Guten Abend.
So, wir haben den NSU, wir haben Lübcke, wir haben Halle und immer wieder die Frage, wann kommt der denn nun, der Aufstand der Anständigen? War Hanau da nun der Wendepunkt?
Es ist hoffentlich ein Wendepunkt, und zwar nicht nur der Aufstand der Anständigen, sondern der Aufstand der Zuständigen. Erst seit einigen Monaten, und wenn man positiv rechnen will, seit dem Mord an Walter Lübcke, gibt es ernste Reaktionen in den Sicherheitsbehörden. Nach dem Wechsel von dem für Aufklärung nicht sehr zuständigen Hans-Georg Maaßen im Bundesamt für Verfassungsschutz und auch beim BKA und auch beim Bundesinnenminister, der jedenfalls nach dem Halle-Attentat gesagt hat, jetzt reicht's. Das sind natürlich wichtige Signale, aber sie kommen 20 bis etwa 30 Jahre zu spät. Wir haben Anfang der 90er Jahre diese Auseinandersetzung erneut mit hohen Mordzahlen und hohen Gewaltzahlen gehabt. Und haben dann in den Tausenderjahren noch die Debatte gehabt, ob das wohl rechter Terror sei. Und der Zuständige im Bundesamt für Verfassungsschutz beispielsweise sagte, ich habe das für mich entschieden und konnte mich den anderen Partnern im Sicherheitsbereich nicht durchsetzen. Sie sehen, da hat es wirklich an einem Bewusstsein der Sicherheitsbehörden über Jahrzehnte gemangelt.
Und jetzt gibt es wiederum da ein Versäumnisbewusstsein. Wir haben heute den Bundestagspräsidenten gehört, der das auch nochmal betont hat, dass es eben nicht immer so war, dass Taten wie jetzt in Hanau eben als zutiefst rassistisch benannt werden, dass der Staat da die Gefahr so lange unterschätzt hat. Die Frage ist ja, und die wird ja auch durch Fälle von Rechtsextremen zum Beispiel in Polizei und Bundeswehr immer wieder genährt. Ist der Staat da überfordert gewesen? Ist er überfordert oder auf dem rechten Auge blind?
Also wenn es einen Willen zur Aufklärung gibt, dann ändert sich was. Wenn es diesen Willen nicht zureichend gibt, relativiert man. Und dies ist über lange Zeit einschließlich des damaligen Bundesinnenministers Schäuble geschehen.
Er selber sagt ja auch, man müsse jetzt mit allen rechtsstaatlichen Mitteln radikale Netzwerke aufdecken und rechtsextremistische Vereinigungen zerschlagen. Haben wir denn genug rechtsstaatliche Mittel in unserem Staat oder stoßen die da an ihre Grenzen, weil wir eben da doch Begrenzungen auch haben?
Also wenn man das ansetzt, was man hat, und umsetzt, was man heute noch einmal betont hat, dann haben wir eine andere Situation. Nur kommt sie eben sehr spät, nach diesem Attentat, nach dieser Serie, wenn Sie so wollen, in den letzten 9 Monaten. Und das ist das Problem. Und das andere Problem ist, wie auch debattiert, dass es eine Partei gibt, die für Hetze und Hass zuständig ist. Und das ist die von dem Flügel dominierte AfD. Und wir konnten es heute im Bundestag erleben.
Ja.
Das heißt, es ist eine Doppelstrategie nötig. Und wenn der Wille erklärt wird, haben wir noch nicht veränderte Großinstitutionen. Mhm. Aber immerhin ist dieser Wille doch ausschlaggebend, wenn er von oben her formuliert wird, dass es diesen Umbau und diese Zuschärfung auf eine präzise Analyse, präzise Beobachtung und konsequente Umsetzung dessen, was rechtsstaatlich möglich ist, gibt.
Dann lassen Sie mich da trotzdem noch mal einhaken, bevor wir auf die Maßnahmen konkreter eingehen. Also was wir heute im Bundestag erlebt haben, war ja, dass die etablierten Parteien der AfD da eine Mitverantwortung gegeben haben. Genauso wie Sie es ja jetzt auch formulieren. Die wiederum hat sich dagegen gewehrt, Komplize genannt zu werden, unter anderem von der SPD, geistige Brandstifter. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sehen diese Zusammenhänge auch. Vielleicht führen Sie das nochmal aus. Wie konkret sind diese Zusammenhänge denn?
Naja, es ist eine Mitverantwortung, wenn man hetzt. Das heißt, wenn man seit 2014 mit dem Auftreten von Pegida und den Gewaltauftritten von Hooligans gegen Salafisten in Köln sagt, wogegen man ist. Gegen Türken, gegen Muslime vor allem. Und gegen andere, die man als minoritäre, von woanders herkommende Gruppen interpretiert. Das war also vor der Flüchtlingsdebatte. Mhm. Aber sobald dies eine Resonanz hatte, hat sich der Flügelteil der AfD, der damals noch nicht so stark war, dem angeschlossen, unter Gauland, unter Höcke und unter Kalbitz. Und sie haben dann systematisch, Jahr für Jahr, sich radikalisiert. Und am besten konnte man das sehen in den Parteitagen bis zum letzten, am 1. Dezember letzten Jahres.
Und ist trotzdem in den Bundestag und in alle Landtage eingezogen.
Ja, das ist das Problem.
Oder gerade deshalb, nicht trotzdem. Auch das sagen Wählerumfragen ja oft, dass die Parteien nicht trotz, sondern wegen ihrer antidemokratischen Positionen gewählt werden.
Ja, es ist eine Mischung, in der die Anteile, die in den Sachen Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus gehen, zunehmen, in dem Maße, in dem sich sozusagen das Wählerklientel etwa in Thüringen verfestigt und in allen anderen ostdeutschen Ländern um 20 bis 25% ist. Mhm. Und natürlich kann man dagegen halten, sowohl durch klare Kante der entsprechenden Öffentlichkeit und wo immer solche Debatten aufkommen.
Gerade in Thüringen, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, weil das ist ein spannender Punkt, gerade in Thüringen haben wir ja gesehen, dass die Zivilgesellschaft eben gegen diesen Tabubruch vorgegangen ist und auch durch den Druck das Ganze ja jetzt inzwischen wieder versucht wurde, rückgängig zu machen. Und nach dem anfänglichen Jubel auch der AfD scheint es ja einigen in der Partei inzwischen zu dämmern, dass sie damit der Taktiererei sich weiter isoliert haben könnte.
Ja.
Wie sehen Sie das denn? Hat dieses Agieren der AfD nun genützt oder geschadet?
Zunächst hat man es, und zwar von allen Seiten der AfD, begeistert gefeiert. Also am 5. Februar die Wahl von Kemmerich, auch durch die AfD in Thüringen. Und nun erkennt man, dass es ein Pyrrhussieg war, und zwar durch den Aufstand der Demokraten. Es ist ein großer Tag für die Demokratie in Thüringen gewesen, was gestern passiert ist. Dass nämlich demokratische Parteien, einschließlich der Linken, mit der CDU, noch ohne die FDP, sich klar dafür ausgesprochen haben, wir machen nichts mehr mit der AfD, weil sie zu radikal ist und weil sie uns getäuscht hat. Und das hat die AfD von einer Machtperspektive mehr entfernt als alles, was in den letzten 12 Monaten geschehen ist.
Nun haben wir in dieser Woche die Informationen in den Medien zumindest gehört, dass der Verfassungsschutz wohl bald darüber entscheiden will, ob der sogenannte Flügel, also der ganz rechte Arm der AfD, zum Beobachtungsfall werden soll. Berichten zufolge hat sich das Amt da bereits festgelegt. Genaueres ist noch nicht bekannt. Wenn das so kommt, was würde das für die Partei heißen?
Das würde eine ganze Menge heißen. Ich habe den letzten Parteitag der AfD beobachtet. Die Hälfte der Rechenschaftsberichte zielte auf, was machen wir, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter gegen die AfD in dem genannten Sinn vorgehen. Das heißt, sie haben Angst davor und sie kämpfen dagegen und scheitern, weil der erste große Bericht, das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz aus Anfang 2019, ganz klar sagt, dass Leute wie Höcke und wie Kalbitz, aber auch Gauland, klar verfassungsfeindliche Positionen vertreten. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat gesagt, was Menschenwürde bedeutet. Dass es nicht verfassungsgemäß ist, wenn wir eine Ordnung haben, die ethnisch rein ist und homogen ist. Das widerspricht dem Menschenwürdegebot, das eben für alle, die auf unserem Territorium anwesend sind, gilt und beansprucht werden kann.
Einschätzungen des Berliner Extremismusforschers Hajo Funke waren das. Das Interview mit ihm haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. 23.36 Uhr. Wir machen hier im Deutschlandfunk weiter mit wichtigen Meldungen in aller Kürze. Nach ihrem schlechten Abschneiden am Super Tuesday ist auch die US-Demokratin Elizabeth Warren aus dem Präsidentschaftsrennen ausgestiegen. Torben Ostermann.
Die 70-jährige Senatorin von Massachusetts musste zuletzt beim Super Tuesday schlechte Resultate hinnehmen. Nach den Wahlen in insgesamt 14 Bundesstaaten liegt sie weit abgeschlagen auf Platz 3, hinter ihren Herausforderern Joe Biden und Bernie Sanders. Elizabeth Warren gilt ähnlich wie Sanders als Vertreterin des linken Flügels der Demokratischen Partei. Bis zum Herbst führte sie in einigen Umfragen das Kandidatenfeld an. Sie rutschte ab, während der ebenfalls linksgerichtete Bernie Sanders immer stärker wurde. Zahlreiche Sanders-Anhänger hatten sie zuletzt aufgefordert, ihre Kandidatur zu beenden und fortan ihn zu unterstützen. Nur so habe die Kampagne des 78-Jährigen eine Chance, sich gegen den derzeitigen moderaten Favoriten Joe Biden durchzusetzen, der wiederum nun von den ebenfalls ausgeschiedenen moderaten Kandidaten Amy Klobuchar und Mike Bloomberg unterstützt wird.
Heute ist die erste Gesprächsrunde zwischen Brüssel und London nach dem Brexit zu Ende gegangen. 4 Tage wurde über die künftigen Beziehungen verhandelt. Die Bilanz ist bestenfalls verhalten, wie Holger Beckmann berichtet.
Europas Chefunterhändler für die künftigen Beziehungen mit Großbritannien, Michel Barnier, gab sich große Mühe, die seinen Worten nach konstruktive Atmosphäre der ersten Gesprächsrunde zu betonen. Dennoch gäbe es erhebliche Differenzen und Hindernisse, um bis zum Ende dieses Jahres zu einem Vertrag zu kommen. Falls das nicht gelingt, wird das Vereinigte Königreich am 1. Januar 2021 für die EU ein Drittstaat sein, mit Grenzkontrollen, gegenseitigen Zöllen, einer eingeschränkten Reisefreiheit. Barnier sagte, er habe den Eindruck, dass Großbritannien die Wirkungen eines solchen Szenarios unterschätze. Problematisch würden die Verhandlungen an vielen Stellen, vor allem bei der Frage, ob London sich in Zukunft an die EU-Standards für Produkte oder Arbeitnehmerrechte halten wird und ob man sich über die künftigen Fischereirechte einigen kann. Beide Seiten müssten ihre gegenseitige Unabhängigkeit jetzt akzeptieren und daraus eine völlig neue Partnerschaft entwickeln, so Barnier. Und dabei klang durch, das wird eine Herkulesaufgabe. Um sie zu bewältigen, bleiben nicht einmal mehr 10 Monate Zeit.
Israel greift zu drastischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und hat jetzt ein Einreiseverbot verhängt für nicht-israelische Staatsangehörige, auch aus Deutschland. Tim Aßmann.
Ausnahmen gibt es nur für diejenigen, die die Möglichkeit haben, sich sofort in Israel in private Heimquarantäne zu begeben. Diese Quarantänepflicht von 2 Wochen gilt auch für Israelis, die aus Deutschland ankommen oder in den letzten 2 Wochen von dort zurückgekommen sind. Insgesamt stehen aktuell bis zu 70.000 Menschen im Land unter Heimquarantäne, Tendenz steigend. Die verschärften Einreisebestimmungen inklusive der Verbote greifen auch bei Reisenden aus Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz. Zuvor wurden bereits entsprechende Vorgaben für andere von der Corona-Epidemie betroffene Länder, darunter Italien, angeordnet. Israel versucht, die Ausbreitung des Virus durch Abschottung einzudämmen und nimmt dafür auch wirtschaftliche Auswirkungen in Kauf. Die staatliche Fluggesellschaft El Al hat die Entlassung von 1000 Mitarbeitern angekündigt. Bisher sind nach offiziellen Angaben 15 Corona-Fälle in Israel erfasst. Unterdessen werden auch aus den palästinensischen Gebieten Verdachtsfälle gemeldet, konkret aus der Region Bethlehem. Dort bleiben Kirchen und Moscheen geschlossen.
Weil die Nachfrage nach Öl wegen des Coronavirus sinkt, schlägt die Organisation Erdöl exportierender Staaten OPEC vor, die Fördermengen zu kürzen. Andrea Bär.
Die Kürzung würde rund 1,5% der weltweiten Ölproduktion entsprechen. Ob Moskau dem Vorschlag zustimmt, ist noch nicht klar, denn mit den Partnerländern wird erst am Freitag in Wien beraten. Als OPEC Plus versuchen das Ölkartell und seine Partner seit rund 3 Jahren den Ölpreis zu stabilisieren und sie stehen durch den Coronavirus nun noch mehr unter Druck. Um das weitere Ausbreiten zu stoppen, gibt es unter anderem weniger Reisen und Flüge und damit weniger Nachfrage nach Öl. In den vergangenen Wochen war der Ölpreis deutlich gefallen. Zum Jahreswechsel lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei mehr als 65 US-Dollar, am Donnerstagvormittag bei unter 52 US-Dollar. Die OPEC-Sitzung selbst steht ebenfalls im Zeichen von Corona. Bei den Teilnehmern wurde vor dem Betreten des OPEC-Gebäudes in Wien gemessen, ob sie Fieber haben. Im Konferenzsaal weisen große Schilder darauf hin, sich die Hände zu waschen, Händeschütteln und Umarmungen zu vermeiden.
Schauen wir noch kurz an die Finanzmärkte. Der Dow Jones hat mit 26.121 Punkten geschlossen, einem Plus also von 0,8%. Und den Börsentag in Frankfurt fasst jetzt Volker Hirt zusammen.
Das Coronavirus wird auch an den Börsen nicht mehr als leichte Erkältung gehandelt. Der Ernst der Lage, lange auf dem Börsenparkett negiert, hat die Märkte voll im Griff. Auch heute hat der DAX wieder deutlich nachgegeben, steht bei 11.830 Punkten, ein Tagesverlust von rund 2%. In Deutschland sei das wirtschaftliche Wachstum fast zum Erliegen gekommen, so steht's im Quartalsbericht des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Eine Rezession wird für Deutschland nicht mehr ausgeschlossen. Das bleibt nicht in den Kleidern stecken. Fluglinien auf der ganzen Welt streichen ihre Flugpläne zusammen. Flybe, eine Regional-Airline in Großbritannien, hat aufgegeben. Sie hat den Betrieb eingestellt. Auch die Lufthansa wird dieses Jahr mit empfindlichen Einbußen rechnen müssen. Der Branchenverband IATA geht davon aus, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr im Passagiergeschäft bis zu 100 Milliarden Euro an Umsatz verlieren. Die Lufthansa ist heute einer der großen Verlierer im DAX, wird aber noch deutlich übertroffen von Continental. Der Autozulieferer berichtet über ein schlechtes Jahr und trüben Aussichten. Die Aktie verliert über 12% an Wert, ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit 7 Jahren. Als Krisenanlage hat wieder mal Gold funktioniert. Die Feinunze kostet 1.668 Dollar, das ist ein Plus von knapp 2%. Wer die Feinunze aber kürzlich mit Euro bezahlt hat, steht nicht unbedingt besser da, denn der Euro hat gegenüber dem Dollar ordentlich aufgeholt, kostet knapp 1,12 Dollar.
In Deutschland, da steht der Höhepunkt der Corona-Ausbreitung noch bevor. Das hat der Bundesgesundheitsminister gestern klargemacht. Und so ist es auch keine Überraschung, dass die Zahl der Fälle jeden Tag steigt. Im niedrigen Bereich zwar, aber doch schnell. Inzwischen sind es fast 350 bestätigte Patienten. In Italien sind es fast 10-mal so viele Fälle, darunter fast 150 Todesfälle. Und entsprechend drastischer sind auch die Maßnahmen. Landesweit wurden Schulen, Unis, Kitas geschlossen. Wie das Krisenmanagement in Deutschland läuft. Volker Fintermeier jetzt mit dem aktuellen Stand.
Verglichen mit der Ausbreitung der Grippe in Deutschland wirkt die Corona-Epidemie immer noch recht harmlos, auch wenn die Infektionen besonders in den letzten Tagen deutlich angestiegen sind. Aber bei der Grippe fallen die Zahlen deutlich höher aus.
Wir haben in diesem Jahr bislang im Rahmen der Grippewelle 119.280 bestätigte Influenza-Fälle gemeldet bekommen in Deutschland. Und wir haben bislang, mit Stand letzte Woche, 202 Todesfälle. Und von diesen Todesfällen waren 87% älter als 60 Jahre.
Sagt Professor Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Diese Entwicklung dürfe einen im Blick auf das Coronavirus nicht beruhigen. Denn auch dort gäbe es eine ungebrochene Dynamik, von der man nicht sagen könne, wann sie tatsächlich ihren Höhepunkt erreicht habe. Zumal bei der Ausbreitung in den letzten Tagen eine neue Entwicklung zu verzeichnen ist.
Es ist so, dass inzwischen eben die Mehrzahl der Personen, die wir als Meldefälle haben, nicht mehr im Zusammenhang mit einem Auslandaufenthalt stehen, sondern eher mit einem Inlandaufenthalt.
Und genau das sorgt auch für die schnell steigenden Infektionszahlen, die in den kommenden Tagen noch deutlich weiter steigen dürften. Umso mehr komme es in dieser Situation darauf an, die Ausbreitung des Virus durch die bekannten Maßnahmen einzudämmen. Denn im Unterschied zur Grippe gäbe es beim Coronavirus derzeit weder einen Impfstoff noch therapeutisch wirksame Mittel, um die Ausbreitung zu begrenzen, betont Wieler.
Wir werden mit aller Kraft, die wir haben im öffentlichen Gesundheitssystem, dafür Sorge tragen müssen, dass wir die Eindämmungsphase immer weiter parallel laufen lassen. Das ist der entscheidende Unterschied.
Unterdessen ist die Angst in der Bevölkerung vor einer möglichen Ansteckung noch nicht besonders ausgeprägt. Nach dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben nur 23% der Befragten Angst davor, dass sie sich selbst oder Mitglieder der Familie mit dem neuen Virus anstecken. Und 2/3 der Befragten gehen davon aus, dass die Behörden und die Gesundheitsämter die Situation unter Kontrolle haben. Allerdings hat dieser Wert gegenüber dem Vormonat um 16 Prozentpunkte eingebüßt. Hingegen gaben 3/4 der Befragten an, sich jetzt häufiger die Hände zu waschen, und 43% haben bereits auf Reisen oder den Besuch von größeren Veranstaltungen verzichtet. Und 11% der Bundesbürger gestehen ein, bereits größere Vorräte an Lebensmitteln eingekauft zu haben. Derweil überlegen die Wissenschaftler, wie man die Suche nach den möglichen Kontaktpersonen von Infizierten vereinfachen könnte. Bislang ist das eine aufwendige Recherchearbeit der Gesundheitsämter. Da könnte die Handyortung, die die meisten Bürger bereits für Kartendienste und anderes mehr nutzen, ein praktikabler Weg sein, erklärt Lothar Wieler vom RKI.
Wir müssen über all das nachdenken. Wenn wir in eine Krisensituation kommen, da muss man einfach mal neu denken, da muss man aus den alten Strukturen rauskommen. Was dann nachher machbar ist oder was die Gesellschaft mitträgt, das werden wir alles sehen. Optionen sollten wir uns so viele wie möglich überlegen und hoffentlich bleiben einige übrig.
Aber das dürfte wohl die Debatte erst nach der Corona-Epidemie bestimmen.
Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio über Maßnahmen gegen das Coronavirus hier bei uns in Deutschland. Und dieser Kampf gegen das Virus wird morgen dann erneut auch die Gesundheitsminister der EU beschäftigen bei einem weiteren Sondertreffen in Brüssel. Ungenügend. Ohne Nachsitzen wird das nichts mehr mit dem Kampf gegen die Erderwärmung. So lautet das Zeugnis von Umwelt- und Naturschützern für die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Und es ist das Ergebnis von 2 Gutachten, die die Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben hatte. Barbara Schmidt-Matern nun mit Reaktionen aus Berlin.
Die Bundesregierung überprüft sich sozusagen selbst. Statt der fest verabredeten 55% wird Deutschland seine klimaschädlichen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 nur um 51-52% drosseln. Zu diesem Ergebnis kommen 2 Gutachten im Auftrag des CDU-geführten Bundeswirtschafts- und des SPD-geführten Bundesumweltministeriums. Letzteres wird geführt von Svenja Schulze und die zeigt sich am Morgen in Brüssel erst einmal erfreut.
Wir sind unserem Ziel damit einen großen Schritt näher gekommen. Es gibt ein paar Problemfälle. Wir sind im Verkehrsbereich noch nicht an dem Ziel, was wir erreichen müssen. Da wird das Klimakabinett jetzt wieder zusammenkommen müssen.
Die Lücke von 3 oder 4% unter der gesetzten Zielmarke hört sich erst einmal gar nicht so schlecht an, räumt auch die Opposition ein.
Denn die beauftragten Institute rechnen mit sehr positiven Annahmen, insbesondere im Strombereich,
sagt Oliver Krischer, Vizevorsitzender der Grünen Bundestag.
De facto aber werden die erneuerbaren Energien von der Bundesregierung im Moment komplett ausgebremst. Und deshalb sieht es nicht so aus, als ob diese Annahmen der Institute, diese positiven Annahmen 2030 wirklich erreicht werden.
Der schleppende Ausbau der Windkraft ist das eine. Doch schon jetzt steht fest, vor allem der Bundesverkehrsminister muss nachbessern, fordert Christian Hochfeld, Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende, im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
Das fängt an damit, dass wir die Dieselsubvention endlich abschaffen müssen. Die passt nicht mehr in die neue Welt. Zum Zweiten brauchen wir eine sogenannte Bonus-Malus-Regelung. Das heißt, dass der Kauf von hochverbrauchenden Fahrzeugen, großen und schweren Fahrzeugen, höher besteuert wird als der von kleineren, effizienten Fahrzeugen.
Drittens plädiert der Verkehrsexperte für ein Tempolimit. Das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium ignoriert diese Forderung jedoch. Christian Hochfeld sieht 2 große Vorteile bei flächendeckenden Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Auch wenn das jetzt nicht Unmengen an CO2 bringt, ist es aber so, das ist eine Maßnahme, die zu sehr geringen Kosten schnell wirkt und mit geringen Kosten für den Bundeshaushalt, das ist, was wir jetzt tun müssen.
Am Vormittag räumt Finanzminister Andreas Scheuer zwar Nachbesserungen ein, erwähnt das Tempolimit in seiner schriftlichen Stellungnahme aber mit keinem Wort. Der CSU-Politiker verweist derweil auf üppige Fördermaßnahmen für Busse, Bahnen und Züge sowie mehr Ladesäulen für Elektroautos.
Wir haben ja einen Masterplan Ladeinfrastruktur vorgelegt, der definiert, wie wir den flächendeckenden Ausbau mit gezielten Förderungen erreichen können,
hatte Ingo Strater, Sprecher des Bundesverkehrsministeriums, bereits am Mittwoch erklärt. Fördern allein reicht allerdings nicht, erwidert Christoph Hochfeld von Agora Verkehrswende. Die Bundesregierung müsse die Bedingungen schaffen für eine echte Wahl zwischen günstigen klimafreundlichen und teuren klimaschädlichen Fahrzeugen.
10 Minuten vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Das waren Informationen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern. Nach dem fliegenden Wechsel an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz muss sich Bischof Betzing direkt nach seiner Wahl seiner ersten Herausforderung stellen. 3 Tage lang wurde bei der Vollversammlung in Mainz über die wichtigen Baustellen der katholischen Kirche debattiert, über Reformen und vor allem über einen angemessenen Umgang mit den zahlreichen Missbrauchsfällen. Betroffene fordern schon seit Jahren nicht nur Anerkennung, sondern Entschädigung. Dazu haben die Bischöfe nun einheitliche Leitlinien beschlossen. Die jedoch bleiben weit hinter den ursprünglichen Forderungen nach Schmerzensgeld zurück. Ulrich Pick.
Auf diesen Augenblick hatten nicht nur viele Mitglieder der katholischen Kirche in Deutschland gewartet. Auch die evangelische Kirche und Sportverbände dürften nach Mainz geschaut haben, als der Trierer Bischof Stefan Ackermann kundtat, wie seine Kirche sich künftig bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern verhalten wird. Denn die Deutsche Bischofskonferenz betritt mit ihrem Vorgehen Neuland. Konkret sieht der jetzige Schritt der katholischen Bistümer vor, den kirchlichen Missbrauchsopfern ein einmaliges Schmerzensgeld zu zahlen.
Wir haben uns dazu entschieden, jetzt nochmal wirklich nach der Erfahrung und den Gesprächen bei den individuellen Leistungen zu bleiben, die dann aber natürlich auch entsprechend festgelegt werden müssen. Bisher hatten wir ja in der Regel bis zu 5.000 Euro, in Härtefällen auch darüber. Und dass wir nicht nur einen jetzt innerkirchlichen Rahmen haben, Referenzrahmen, den wir festlegen, sondern eben auch einen außerkirchlichen. Und das wäre die Rechtsprechung der staatlichen Gerichte im Bereich der Schmerzensgeldzahlungen.
Die Schmerzensgeldzahlung wird verstanden als Anerkennung des erlittenen immateriellen Schadens bei den Opfern. Ihre Höhe soll im oberen Bereich eines Korridors zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen. Damit geht die katholische Kirche deutlich über die Summe ihrer bisherigen reinen Anerkennungszahlungen hinaus, die bei durchschnittlich 5.000 Euro lagen. Sie bleibt aber unter der von den Opferverbänden geforderten Summe von 300.000 Euro. Ob und welches Schmerzensgeld gezahlt wird, entscheidet eine sogenannte Plausibilitätsprüfung, die ein zentrales und unabhängiges Gremium durchführen soll.
Das ist natürlich ein qualitativer Unterschied zu vorher. Und das war auch eine der starken Empfehlungen, die wir aufgreifen, zu sagen, es gibt nicht bloß ein Gremium, das Empfehlungen ausspricht, um zu einer möglichst hohen Vergleichbarkeit zu kommen. Nein, das Gremium legt die Höhe fest und weist die Zahlung an. Das ist das Gremium, das entscheidet und dann auch anweist. Aber es bleibt bei einer Plausibilitätsprüfung nicht mehr.
Die Opfer, die im Vorfeld die Summe von 300.000 Euro genannt hatten, gaben sich enttäuscht. Die Kirche, so beklagte der Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, wolle keine Verantwortung übernehmen für die von ihren Geistlichen begangenen Taten.
Wir müssen feststellen, die Bischöfe haben eine Chance verpasst, einen echten Systemwechsel hin zu einer Entschädigung für das Versagen ihrer Kirche zu gehen. Und stattdessen wollen sie nur ihre bisherigen symbolischen Anerkennungszahlungen weiterentwickeln. Das ist klar zu wenig und bleibt hinter dem zurück, was wir dachten, schon erreicht zu haben mit ihnen.
Laut einer Studie von Wissenschaftlern aus Mannheim, Heidelberg und Gießen gibt es in den kirchlichen Akten aus den Jahren 1946 bis 2014 Belege für bundesweit 3.677 sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche durch Priester, Ordensmänner oder Diakone. Rund 2.200 Opfer haben bislang die von der katholischen Kirche angebotene Anerkennungssumme bekommen.
Informationen waren das von Ulrich Pick aus Mainz. Und wir machen weiter hier im Deutschlandfunk mit der Presseschau und mit Marco Langer.
Der türkische Staatschef im Kreml, der Krieg in Idlib und tausende Flüchtlinge auf dem Sprung nach Europa. Wieder einmal so ein Tag, an dem vieles mit vielem zusammenhängt. Dass die Präsidenten Putin und Erdogan eine Waffenruhe verabredeten, bietet nach Überzeugung des Reutlinger Generalanzeiger immerhin die Chance zur Versorgung der Menschen in Idlib. Für die Süddeutsche Zeitung kommt die Verständigung nicht überraschend. Der Kreml kann Ankara großzügig eine Waffenruhe in Idlib anbieten und Ankara Zeitaufschub gewähren, aber er kann sein raffiniertes Spiel jederzeit wieder aufnehmen. Putins Ziele in Syrien und im Nahen Osten sind offensichtlich. Assad soll wieder Herrscher über ganz Syrien werden, wo Moskau dann weitere Militärstützpunkte errichten und seine Macht in Nahost ausbauen will. Die Flüchtlinge und der Krieg. Auch die Rhein-Neckar-Zeitung verweist auf diesen Zusammenhang. Kein Erdogan, kein Putin kommt für die Lasten ihrer eigenen Kriegsführung auf. Wenn sich die EU aber verweigert, wenn sie lieber ihre Spitzenleute medienwirksam im Hubschrauber über die Grenze fliegen lässt, dann werden die Bilder dieser Tage zum traurigen Regelfall. Und damit zu dem anderen wichtigen Thema, der Aussprache im Bundestag über den Anschlag in Hanau. Die Neue Osnabrücker Zeitung kann nicht verstehen, was sich im Parlament abspielte. Zitat: Es gibt im Bundestag nicht einmal mehr den Minimalkonsens früherer Zeiten, in bestimmten Stunden zu schweren Themen parteipolitisches Gezänk beiseite zu lassen. Die Aussprache zum rechtsterroristischen Anschlag von Hanau hätte Anlass geboten. Es wäre darum gegangen, der Opfer zu gedenken und den Angehörigen ein Zeichen des Mitgefühls zu senden. Gebrüll und Zwischenrufe der Debatte aber waren würdelos und unangemessen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat der AfD in der Debatte gut zugehört und zitiert deren Argumentation. Nicht sie sei der Brandstifter, sondern der Feuermelder, auf den die wahren Brandstifter permanent einprügelten. Das ist eine Verdrehung der Wirklichkeit, die tiefe Einblicke in die Geisterfahrt der AfD bietet. Doch die Beschäftigung mit der AfD kann nicht alles sein, wie abschließend der Tagesspiegel aus Berlin meint. Selbstkritik ist ein Wort, das man nicht oft hört im Bundestag. Und wenn, dann meist als kleines Ja vor dem großen Aber. Ja, ja, auch wir haben sicher irgendwas falsch gemacht, aber mehr Schuld sind die anderen. Diese Art von verlogenem Abwehrzauber meinte Wolfgang Schäuble genau nicht, als der Parlamentspräsident die Politik und uns alle zur ehrlichen Selbstkritik aufrief, im Angesicht der Morde von Hanau. Die ist in der Tat bitter nötig, sollte es nicht wieder so gehen wie immer. Auf Betroffenheit folgen Rituale, routinierte Wortgefechte. Achselzucken. Das kennen wir seit vielen Jahren. Es reicht nicht.
Marco Langer mit der Presseschau hier bei uns im Deutschlandfunk. Besten Dank dafür. Und damit geht Das war der Tag, unser Journal vor Mitternacht, zu Ende. Ich bin Sarah Zerbak. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Radionacht hier bei uns im Deutschlandfunk.